willkommen zurück zu Murder Kill Empties.
Hallo.
Mein Name ist Michael Heide.
Ich bin Mariella Linkert.
Und dieses Jahr hatten wir noch gar keine reine Slasher-Film-Rezension. Und wir haben schon Mai.
Gar keine?
Wir hatten Ende März den ersten Terminator. Aber sonst 2024 nur Comic-Verfilmungen, Zeitreisen, Alfred Hitchcock und Kevin Smith.
Huh.
Weil meine Mutter seit Monaten ins Krankenhaus und wieder rauskommt, habe ich dieses Jahr ja nicht mal eine April-Scherz-Folge geschafft. Ja, und als du vorgeschlagen hast, wir könnten den zweiten Scream besprechen, war ich sofort dabei. Dass wir den ersten im Podcast hatten, ist auch schon wieder über ein ganzes Jahr her. Das war im März 23.
Wie die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat.
Als Drehbuchautor Kevin Williamson das Drehbuch für den ersten Film diversen Studios angeboten hatte, da hatte er ja bereits jeweils 5 Seiten für einen zweiten und einen dritten Teil mit drangehangen, weil er schätzte, dass sich ein Franchise leichter verkaufen ließ als ein alleinstehender Slasher-Film. Und hat ja auch geklappt. Und als der erste Film Ende Dezember 1996 ein gigantischer Erfolg wurde, da war die Fortsetzung bereits beschlossene Sache, bevor Teil 1 auch nur aus den Kinos wieder raus war. Offiziell wurde der Deal im März, da hatte Williamson aus den 5 Seiten Notizen bereits 42 Seiten Drehbuch entwickelt. Mehr nicht, weil er zeitgleich den Roman I Know What You Did Last Summer adaptierte und die Serie Dawson's Creek für Warner Brothers ausarbeitete. Außerdem hatte ihn Miramax angeheuert, um das Drehbuch für The Faculty zu überarbeiten. Und ich habe jetzt nichts Genaues zur exakten Reihenfolge der Ereignisse gefunden, aber es ist möglich, dass er zu der Zeit auch schon am Plot für Halloween 7 saß, der ein Jahr später unter dem Titel Halloween H2O in die Kinos kam. Jedenfalls begann er die Dreharbeiten im Juli mit einem Cast aus Serienstars und Newcomern kurz vor oder nach ihrem großen Durchbruch. Bald darauf wurde ein Skript im Internet geleakt, komplett mit den Identitäten der Personen unter der Ghostface-Maske. Und es ist jetzt die Frage, ob wir Williamson oder dem wiederkehrenden Regisseur Wes Craven glauben wollen. Craven berichtete damals von dem Stress, der dadurch entstand, dass der ohnehin sehr straffe Drehplan auch noch von den hastigen Rewrites weiter strapaziert wurde, die dazu führten, dass manche Szenen erst am Drehtag selbst fertiggestellt wurden. Williamson hingegen behauptet, dass das Skript, das damals an die Öffentlichkeit geraten war, lediglich eine alternative Skriptfassung war, mit einem Fake-Ende, um die Wahrscheinlichkeit zu verhindern, dass das tatsächlich geplante Ende bekannt wurde. Und es hätte sogar noch ein drittes Skript gegeben, das weder geleakt noch gefilmt wurde. Und ich weiß nicht, wem von beiden ich glauben soll. Denn es gibt ganz klare Indizien für beides. Zum einen wirkt der Film mit spontan im Nichts verschwindenden Figuren und ganzen Subplots, als hätte es tatsächlich mittendrin drastische Änderungen gegeben, und Wes Cravens Frustration darüber, wie kurz vor Drehbeginn er manche Drehbuchseiten bekam, wirkte auf mich immer authentisch. Williamson hingegen behauptet, dass das Skript, das damals an die Öffentlichkeit geraten war, lediglich eine alternative Skriptfassung war, mit einem Fake-Ende, um die Wahrscheinlichkeit zu verhindern, dass das tatsächlich geplante Ende bekannt wurde. Und es hätte sogar noch ein drittes Skript gegeben, das weder geleakt noch gefilmt wurde. Und ich weiß wirklich nicht, wem von beiden ich glauben soll. Denn es gibt ganz klare Indizien für beides. Zum einen wirkt der Film mit spontan im Nichts verschwindenden Figuren und ganzen Subplots, als hätte es tatsächlich mittendrin drastische Änderungen gegeben. Und Wes Cravens Frustration darüber, wie kurz vor Drehbeginn er manche Drehbuchseiten bekam, wirkte auf mich immer authentisch. Aber andererseits tauchen im geleakten Skript einige Momente auf, die nicht zur Entstehung des Films passen, aber mehr dazu, wenn wir die Handlung durchgehen. Das endgültige Shooting-Skript wurde jedenfalls auf Spezialpapier gedruckt, wenn ich mich richtig erinnere, entweder rot auf schwarz oder schwarz auf rot, damit es schwerer wurde, die Seiten zu kopieren oder zu scannen. Und selbst die Castmitglieder, die beim Finale gebraucht wurden, erfuhren das erst kurz vorher und bekamen dann erst die entsprechenden Drehbuchseiten. Trotz dieser Umstände kam der Film bereits am 12. Dezember 97 in die US-Kinos, also weniger als ein Jahr nach dem ersten Teil. Die beiden waren sogar so dicht beieinander, dass sie auf Platz 17 und 18 der erfolgreichsten US-Kinofilme 1997 landeten. Wobei Scream 2 in den USA 1 Million mehr einspielte als sein Vorgänger. International lagen die Filme ebenfalls dicht beieinander. Scream 1 schaffte es auf 101 Millionen, Scream 2 auf 103. Ob die Fortsetzung aber auch tatsächlich besser ist als Teil 1, das besprechen wir jetzt gleich. Vorher machen wir erst einmal unseren Break, damit ihr da draußen den Film auch noch einmal sehen könnt. Bis gleich!
Bis gleich.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Um die Frage gleich zu beantworten, Scream 2 ist gut, aber nicht so gut wie der erste. Und ich denke, dass das hauptsächlich an zwei unterschiedlichen Gründen liegt. Das eine sind meiner Meinung nach tatsächlich spontane Drehbuchänderungen und das andere ist der drastisch gesteigerte Gewaltgrad. Der stammt daher, dass Craven der amerikanischen MPAA absichtlich eine übertrieben brutale Schnittfassung vorlegte, weil er hoffte, dass er nach den daraufhin verlangten Kürzungen genau bei dem Film auskommen würde, den er drehen wollte. Allerdings winkten die bereits die extra blutige Version mit einem R-Rating durch, weil das satirische Drehbuch zur Genüge für die nötige Distanzierung von Realitätsanspruch sorgte. Aber der Reihe nach. Die Ereignisse in Woodsboro im ersten Film waren von der Reporterin Gail Weathers zu einem sensationslüsternen Trash-Roman auf Bildniveau verwurstet und dann in Rekordtempo verfilmt worden. Und das Machwerk mit dem Titel Stab ist jetzt, 2 Jahre nach dem ersten Film, fertig. Und schon hier fangen die Seitenhiebe auf Hollywood an, die im dritten Teil noch weiter dominieren werden. Stab stammt von keinem fiktiven Regisseur, sondern von niemand Geringerem als Robert Rodriguez, der schon für Scream 1 im Gespräch gewesen war und der ein Jahr später die Faculty-Drehbuchfassung von Williamson verfilmen würde. Und in Scream 1 hatten die Teenager ja auch überlegt, wer sie in einem Film über die Ghostface-Morde spielen würde.
Da hatte Sydney scherzhaft gesagt, einigermaßen scherzhaft, wenn man es verfilmen würde, dann würde sie wahrscheinlich von Tori Spelling gespielt und das ist hier tatsächlich der Fall.
Genau. Billy Loomis hingegen wird in Stab von Luke Wilson aus Royal Tenenbaums und Idiocracy gespielt, allerdings Jahre bevor er diese Filme drehte. Damals, Ende der 90er, kannte man ihn höchstens aus Wes Andersons Debüt Bottle Rocket oder aus dem Drama Telling Lies in America mit Kevin Bacon und einer Prä-Ellie McBeal Callister Flockhart. Die Handlung von Stab haben wir ja eh schon alles in Scream gesehen. Was wir in Scream nicht gesehen haben, waren People of Color. Ganz Woodsboro war weiß wie ein Hamburger Golfclub. Eine Schwäche, der sich Williamson und Craven nur zu bewusst waren. Und darum lernen wir jetzt ein schwarzes Pärchen kennen. Maureen Evans, gespielt von Jada Pinkett, nur wenige Monate vor ihrer Hochzeit mit Will Smith. Und Phil Stevens, gespielt von Omar Epps, der damals noch in Emergency Room mitspielte. Einige Jahre später bekam er dann eine der Hauptrollen in House MD. Die beiden haben Freikarten für die Stab-Premiere und Maureen ist kein Fan des Genres. Horrorfilmen fehlt ein African-American Element. Und tatsächlich brauchte es einen Jordan Peele, bis schwarze Casts und Themen erfolgreich im Horrorgenre Einzug hielten. Abgesehen von vielleicht Candyman. Und selbst der hatte bis 2021 nur weiße Regisseure. Auch sonst waren schwarze Horrorfilme um die Jahrtausendwende ein reines Nischenphänomen. Snoop Dogg versuchte sein Bestes mit Bones und Hood of Horror und auch den von Warwick Davis verkörperten Leprechaun verschlug es 2001 in The Hood. Aber nichts davon war aufwendig genug, gut genug oder erfolgreich genug, um Nachahmer zu finden. Tatsächlich macht auch Scream 2 nichts aus der Beobachtung, die beiden Charaktere dienen hier bloß als erste Opfer einer neuen Mordserie. Was halt auch schon wieder ein Trope ist, das Roger Ebert damals The Brother Always Dies First nannte. Aber Williamson reiht hier nicht bloß Klischees aneinander, er etabliert hier bereits die Sequel-Regeln, die er später im Film noch Randy aufzählen lässt. Mehr Tote, mehr Blut, mehr Gore. Und er hat Spaß mit der Idee eines Film-Franchise im Film-Franchise. Darum bekommen alle BesucherInnen der Stab-Premiere ein eigenes Ghostface-Kostüm und ein phosphoreszierendes Gummimesser in der Qualität eines Gimmicks aus dem Yps-Heft. Willst du was zu der Frau sagen, die denen die Kostüme gibt?
Nee, das hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Ich hab's nur gelesen. Sag du gern.
Ich hab den Namen jetzt allerdings vergessen.
Ja, genau, der fehlt mir auch. Aber sie hat's jedenfalls in einem Preisausschreiben gewonnen.
Ja, ich glaube bei MTV.
Das kann sein.
Und dann fängt der Film im Film auch schon an. Wir hören Nick Caves Red Right Hand aus dem ersten Film und dann serviert uns Rodriguez, der die Stab-Sequenzen also tatsächlich der die Step-Sequenzen tatsächlich anstelle von Craven gedreht hat, ein Remake der Eröffnungssequenz mit Heather Graham als Drew Barrymore-Ersatz. Und schon wieder reihen sich die Slasher-Film-Klischees aneinander. Wo Barrymore in einem züchtigen Wollpulli Popcorn machte, gibt es hier gleich eine Duschszene, damit es einen Vorwand dafür gibt, dass sich Heather Graham nackig macht. Maureen nervt, dass Graham nicht auf die Idee kommt, aufzulegen und die Nummer zurückzuverfolgen, um die Identität ihres Angreifers zu ermitteln. Also geht sie aus dem Kinosaal zurück zum Snackstand und holt sich einen Eimer Popcorn und was zu trinken. Beim Weg zurück wird sie von Phil mit seiner Ghostface-Maske erschreckt. Sie geht zurück zu ihrem Platz, während er die Toilette aufsucht. Wer macht denn das 3 Minuten, nachdem der Film anfängt?
Ja, ohne Witz, also man geht doch vorher Popcorn holen und auf Toilette.
Ja.
Kennst du Scary Movie?
Ja, klar. Im Kino gesehen damals.
Sehr gut. Ich habe die Parodie in Bezug auf dieses Pärchen absolut verstanden, weil ich hätte sie auch erstochen, wenn sie in meinem Kinosaal gesessen hätten. Die ganze Zeit am Quatschen, am Aufstehen, mit Popcorn rascheln, raus!
Wobei man auch dazu sagen muss, dass der Rest des Kinosaals nicht unbedingt gesittet am Platz sitzt.
Ja, schon. Na gut.
Ich mag auch die Szene, in der er dann das Herrenklo betritt und zwei Ghostface-Kostüm tragende Typen die Pissoirs besetzt haben und sich stumm zu ihm umdrehen. Er geht also zu einer Kabine und klappt die Brille hoch, als er verdächtige Geräusche aus der Kabine nebenan hört. Er hält das Ohr an die Trennwand dazwischen und Ghostface sticht ein Messer hinein, durch die Wand hindurch. Also der hat gut gezielt.
Ja, erstmal
Aber ja.
hören, wo der Kopf ist, nur von irgendwie anlehnen.
Ja. Aber auch hier, the brother always dies first. Mit Phils Lederjacke setzt sich der immer noch maskierte Mörder danach neben Maureen, die weiter die Naivität von Heather Graham kommentiert, nicht wissend, dass sie selbst die nächste auf der Liste ist. Einen Verdacht schöpft sie erst, als sie Blut an Phils Lederjacke bemerkt. Ihr Schrei geht im allgemeinen Gejubel und Gejohle im Kinosaal unter. Auch dass Ghostface immer wieder auf sie einsticht. Die Step-Fans halten das alles für einen Teil der Show. Sie schleppt sich bis zur Leinwand und bricht blutüberströmt zusammen. Ihr Todesschrei bricht dann doch endlich die Stimmung und der Saal wird stumm. Dann kehren wir zu den Überlebenden des ersten Films zurück. Sydney hat in den 2 Jahren, die in-Universe seit dem ersten Film vergangen sind, die Highschool abgeschlossen und studiert jetzt am College. Nach dem Buch von Gale, aber vor allem jetzt, wo der Film raus ist, kann sie sich vor Scherzanrufen nicht mehr retten. Aber sie hat dazugelernt. Ein Gadget in der Telefonleitung verrät ihr die Nummern und Identitäten aller Scherzkekse. Sie teilt sich das Wohnheimzimmer mit Hallie, gespielt von Elise Neal aus Money Talks, Hustle and Flow und Logan. Hallie geht zum Kleiderschrank, wo ein rot geringelter Pullover schon wieder an Freddy Krüger erinnert. Aber Sydney ist abgelenkt von Cotton Weary, wie schon im ersten Film gespielt von Liev Schreiber. Nachdem seine Unschuld bewiesen wurde, nutzt er jetzt seine 15 Minutes of Fame, um so viel Aufmerksamkeit und Geld wie möglich aus der Nummer herauszuholen. Darum ist er jetzt im Fernsehen und wird interviewt von Kevin Williamson.
Warte, wirklich?
Ja, das ist ein Cameo von ihm.
Witzig.
Dann erfahren Sydney und Hallie vom Tod von Phil und Maureen. Sydney fragt sofort, wo Randy ist. Dann verlässt sie das Wohnheim und schon wieder heftet sich ein Rudel JournalistInnen an ihre Fersen. Randy hat gerade ein Filmseminar, wo der Dozent ebenfalls von den beiden Morden erfahren hat und sie jetzt direkt im Unterricht diskutiert. Und die Szene ist gespickt mit Newcomern. Cece Cooper wird gespielt von Sarah Michelle Gellar, die den Film zwischen der ersten und zweiten Staffel von Buffy the Vampire Slayer gedreht hat und die auch eine der Hauptrollen in Kevin Williamsons I Know What You Did Last Summer hatte. Ein weiterer Schauspieler aus einem Williamson-Projekt ist Joshua Jackson, Pacey aus Dawson's Creek. Er hat hier aber bloß einen Cameo, seine Rolle bekam nicht mal einen Namen. In den Credits steht er als Film Class Guy Number One. Ja, und dann gibt es hier noch Timothy Olyphant in seiner gerade erst dritten Filmrolle. Er spielt hier Mickey Altieri. Später bekam er Rollen in Dreamcatcher, Die Hard 4, Hitman und Once Upon a Time in Hollywood. Bekannt ist er aber vor allen Dingen aus Serien wie Deadwood, Justified, Fargo und Santa Clarita Diet, wo er den Mann von Drew Barrymore aus Scream 1 spielt. Die Unterrichtsdiskussion dreht sich um die Frage, ob Filme zu realer Gewalt führen. Dann wechseln sie aber sofort das Thema. Können Fortsetzungen gut sein, sogar besser als das Original? Subtil, Mr. Williamson. Subtil. Die Schülerinnen und Schüler zählen Fortsetzungen auf wie Aliens, Terminator 2 und Der Pate 2. Aber dann ist die Stunde auch schon zu Ende. Sydney holt Randy ab, um mit ihm über Maureen und Phil zu reden. Randy spricht hier mit einem britischen Akzent. In dieser Szene und sonst nie in beiden Filmen. Jamie Kennedy ist später darauf angesprochen worden und er wusste gar nicht mehr, warum er das gemacht hatte. Irgendwer anders hat dann gesagt, dass einer der Produzenten oder sonst irgendwie hinter den Kulissen an dem Film arbeitenden Leute so gesprochen hatte und dass er den einfach hier spontan imitiert hatte. Sie werden aber auch sowieso unterbrochen vom nächsten Hauptdarsteller, Jerry O'Connell aus Ultraman, Sliders und Can't Hardly Wait. Hier spielt er den Medizinstudenten Derek, Sydneys neuen Freund. Weil die Exposition aber noch nicht abgeschlossen ist, serviert uns die nächste Szene dann gleich noch drei Figuren. Die wiederkehrende Gail Weathers, schon wieder gespielt von Courtney Cox, und ihren neuen Kameramann Joel, dargestellt von Dwayne Martin aus White Man Can't Jump. Auch er würde ein Jahr später in The Faculty dabei sein. Und dann eine weitere Journalistin, Debbie Salt, gespielt von Laurie Metcalf aus Roseanne und später Big Bang Theory. Debbie ist das verzerrte Spiegelbild von Gail, um zu zeigen, was für eine Charakterentwicklung die durchmacht und auch seit Teil 1 bereits durchgemacht hat, trotz des Erfolgs ihres Buches. Und Debbie ist nicht die einzige Reporterin, die an Gail klebt, aber alle werden von der Pressekonferenz abgelenkt, die Police Chief Hartley jetzt beginnt und die aus nicht viel mehr als eigentlich wissen wir gar nichts besteht. Tolle Pressekonferenz.
Ich meine, dafür macht man immer Pressekonferenzen. Ja, wir haben nichts Neues. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja. Dann zwei weitere Schauspielerinnen, Portia de Rossi aus Daily McBeal und Arrested Development als Murphy und Rebecca Gayheart aus Beverly Hills 90210 als Lois. Gayheart hatte bereits für Scream 1 vorgesprochen, für die Rolle der Tatum, die Rolle, die letztlich an Rose McGowan ging. Gayheart hatte ein Jahr später eine der Hauptrollen im Scream-Klon Düstere Legenden, wie übrigens auch Joshua Jackson. Murphy und Lois sind die Alphas der Studentinnen-Sorority, die am Abend eine Party geben wird, die Delta Lambdas. Dann die Rückkehr von Dewey. Die Szene wird unterlegt von Musik, die eigentlich aus Operation Broken Arrow stammt, aus dem Soundtrack von Hans Zimmer. Das Motiv war hier eigentlich nur ein Platzhalter, schaffte es aber in den fertigen Cut und wurde letztlich zu dem Thema für Dewey und Gale, das auch in den Fortsetzungen wiederkehrte. Ansonsten ist die Musik für Scream 2 hauptsächlich wieder von Marco Beltrami, allerdings half auch Danny Elfman für eine Szene aus. Dewey macht sich Sorgen, dass der oder die neuen KillerInnen sich möglicherweise bereits an Sydney herangearbeitet hat oder haben und dass sie vorsichtig sein soll. Er wird aber gerne wieder auf sie aufpassen. Nicht ganz 25 Minuten und wir haben alle wichtigen Figuren kennengelernt. Jetzt wird es Zeit, sie gegeneinander auszuspielen. Das beginnt damit, dass Gail eine Begegnung zwischen Sydney und Cotton forciert. Jahre zuvor hatte sie ihn als den Mörder ihrer Mutter identifiziert. Seitdem haben allerdings Billy und Stu, die Killer aus Scream 1, diese Tat gestanden. Das macht die Wiederbegegnung jetzt etwas awkward und lässt Gail in keinem guten Licht dastehen. Cotton sagt vor der Kamera, dass er Sydney verzeiht. Und Sydney schlägt Gail zum zweiten Mal in diesem Franchise ins Gesicht. Danach kommt es noch schlimmer. Gail muss sich Dewey stellen. Im ersten Film hatte es zwischen den beiden gefunkt, aber in ihrem Buch kam er gar nicht gut weg. Sie entschuldigt sich und beinahe wirkt ihr niedliches Lächeln aufrichtig. Dann ist es auch schon Abend und die Party der Delta Lambdas ist in vollem Gange. Sydney und Hallie, die der Sorority ebenfalls beitreten will, tauchen auf und Murphy und Lois sind begeistert, dass Sydney ihr Spotlight auf ihre Feier bringt. Am anderen Ende des Campus ist das Omega Beta Zeta Wohnheim und hier wiederholt sich eine weitere Szene aus Scream 1. Diesmal ist es Sarah Michelle Gellars Charakter Sissy, die von Roger Jacksons Ghostface-Stimme angerufen wird, obwohl sie eigentlich bloß einen Horrorfilm ansehen will, nämlich Murnaus Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Wenn die Rolle nicht an die Vampirjägerin Buffy Summers, sondern wie geplant an Reese Witherspoon gegangen wäre, die Craven auch schon im ersten Film hatte casten wollen, dann würde Cece hier wahrscheinlich was anderes gucken. Andere Schauspielerinnen, die für die Rolle im Gespräch waren, sind übrigens Melissa Joan Hart aus Clarissa und Sabrina the Teenage Witch, Candace Cameron aus Full House und Ellen Pompeo aus Grey's Anatomy und Daredevil. Cece ist bei weitem nicht so selbstbewusst wie Buffy. Erst recht nicht, als ihre Freundin sie am Telefon mit Kill, 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 die, 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 Geflüster nervös macht. Geflüster, das verdächtig nach dem aus Freitag der 13. klingt, mit dem Kevin Williamson einst am Telefon geärgert wurde, als er sich in einer ähnlichen Situation befand wie Sissy hier. Ein Erlebnis, das ihn ja überhaupt erst zu Scream inspiriert hatte. Besagte Freundin am Telefon hat übrigens keinen Namen und ist ein Cameo von Gellers und Joshua Jacksons Co-Star in Cruel Intentions, Selma Blair. Cece hört Geräusche aus dem ersten Stock und verlässt das Haus. Sie will gerade den Campus-Sicherheitsdienst anrufen, allerdings hat ihr Telefon vor der Tür keinen Empfang und darum tritt sie dann doch noch einmal hinein und sie wird von einer weiteren Freundin erschreckt, Dawny, gespielt von Marisol Nichols, die später Hauptrollen in Riverdale und dem neunten Saw-Film hatte. Die beiden Studentinnen machen ein paar Schritte ins Haus hinein, als plötzlich das Telefon wieder klingelt. Im Hintergrund sehen wir Ghostface ins Haus treten. Dawny geht ran, glaubt, dass es Cece's Freund ist, drückt ihr den Hörer in die Hand und bricht dann zur Party auf. Falls sie dort ankommt, bekommen wir das nicht mehr mit, sie verschwindet hier einfach aus dem Film. Möglicherweise hatte sie vor den Rewrites mehr zu tun, oder es war von Anfang an nicht mehr als diese kurze Szene mit ihr geplant gewesen. Aber jetzt ist Cece tatsächlich mit dem Killer allein im Haus, obwohl sie das natürlich noch nicht weiß. Sie schaltet die Alarmanlage an und durchsucht das Haus nach Eindringlingen. Schon wieder klingelt das Telefon, sie geht ran und der Killer kommt hinter ihr aus einer Abstellkammer gesprungen, das Messer in der Hand.
Wobei ich das auch wieder so schön finde, wie sie mit den Erwartungen spielen hier.
Ja.
Sie macht die Abstellkammer auf, kein Killer. Sie macht die Abstellkammer zu, kein Killer. Sie nimmt das Telefon ab und der Killer war doch in der Abstellkammer.
Ja. Sie läuft vor ihm davon und der einzige Weg ist der nach oben. Mit einem Blumenkübel und einem Fahrrad versucht sie Abstand zu gewinnen, aber er bleibt ihr unerbittlich an den Hacken kleben. Dann ersticht er sie und wirft sie von einem Balkon herunter. Die Party bei den Delta Lambdas ist inzwischen in vollem Gange und sie hat einen Cameo, der die Fantheorien für die nächsten 17 Jahre und vermutlich weit darüber hinaus anheizte. Laut Kevin Williamson war der Dreh gleichzeitig die Rap-Party für die Filmproduktion und darum befand sich unter den Gästen auch Matthew Lillard, mit wasserstoffblonden Haaren kaum wiederzuerkennen und im fertigen Film auch nie im Fokus der Kamera. Im Behind-the-Scenes-Material erkennt man ihn allerdings trotzdem und das brachte Fans auf die Idee, dass Stu den Fernseher auf dem Schädel offensichtlich überlebt hat und möglicherweise seitdem die Killer in den Fortsetzungen beeinflusst. Die Theorie vermutet auch, dass Stu eigentlich einer der Killer in Scream 3 hätte sein sollen, bevor dessen Drehbuch, wie das von Teil 2, während der Dreharbeiten drastisch umgeschrieben wurde. Warum Sydney und Randy, die ihn beide in ihrem Sichtfeld haben, ihn trotz neuer Haarfarbe nicht erkennen, dafür haben sie keine Erklärung. Und Williamson hat auch offiziell bestätigt, dass Stu in Teil 1 getötet wurde. Aber rein theoretisch könnten andere AutorInnen in den Fortsetzungen diese Fantheorie durchaus zu Kanon machen. Der fünfte Film spielt sogar tatsächlich mit dieser Idee, aber mehr dazu, wenn wir uns den vornehmen. Mickey will mit Hallie tanzen, aber die lässt ihn abblitzen. Daraufhin wärmt er die Sequel-Diskussion aus dem Unterricht noch einmal auf und nennt Randy Empire Strikes Back als ein Sequel, das besser ist als sein Vorgänger. Randy erwidert, das ist kein Sequel, sondern Teil einer Trilogie, darum würde das nicht zählen. Dabei war eigentlich allen Beteiligten zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass auch Scream mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einer Trilogie ausgebaut werden würde. Und rückblickend ist es natürlich amüsant, dass Timothy Olyphants Rolle hier das Star Wars Franchise ins Spiel bringt, denn 23 Jahre später spielte er dort ebenfalls mit. Zunächst in einer Episode von The Mandalorian, später in einer von Book of Boba Fett. Derek setzt sich zu Sydney Aber die beiden können nicht lange reden, denn Cecys Leiche wurde gefunden. Noch einmal ertönt Red Right Hand und dann ist die Party auch schon zu Ende. Gail muss sich mit Debbie, Dewey und Joel herumärgern. Und Derek bietet an, Sydney sicher nach Hause zu geleiten. Die geht rein, um ihre Jacke zu holen, als das Telefon klingelt. Sie zögert kurz, nimmt dann aber ab und es ist die Stimme von Ghostface. Sie sagt, der Feigling solle sein Gesicht zeigen und legt auf, aber er steht bereits hinter ihr und geht mit dem Messer auf sie los. Wir sehen Derek vor dem Haus, er kann also zumindest in diesem Moment nicht unter der Maske stecken. Er hört ihre Hilferufe und stürzt sich sofort in den Kampf gegen den Maskierten. Dann kommt auch noch Dewey dazu und durchsucht das Haus. Vom Mörder fehlt jede Spur, da ist nur Derek, den der Killer am Arm erwischt hat. Kein Mais-Sirup, aber Sydney fühlt sich dennoch unangenehm an Billy erinnert, was ihrem Vertrauen zu ihrem neuen Freund einen mächtigen Dämpfer verpasst. Als Mickey mit ihr redet und laut fragt, warum Derek den Helden spielen und zurück ins Haus gehen musste, macht das ihre Paranoia nicht besser. Und es ist interessant, dass es Mickey ist, der ihr diese Angst vor ihrem Freund einredet. Denn die ganzen Neuzugänge im Cast sind ja ganz klare Gegenstücke zu den Verstorbenen im ersten Film. Sissy ist die neue Casey, Hallie ist die neue Tatum und Derek und Mickey sind ganz offensichtlich die neuen Billy und Stu, die beiden Killer aus dem ersten Film. Wenn Scream 2 zu weiten Teilen ein Remake des ersten Films ist, dann wären Derek und Mickey die beiden Hauptverdächtigen. Dass Mickey jetzt hier einen Keil zwischen sich und Derek schiebt, das finde ich spannend. Derek selbst rechtfertigt seinen missglückten Heldentatversuch übrigens damit, dass er Sydney helfen wollte. Als der Sheriff fragt, warum Ghostface ihn nur geschnitten hat, statt ihn zu töten, spricht Dewey den Verdacht aus, dass das wirklich sehr praktisch für Derek war und dass es bloß schade ist, dass der Mörder davonkam. Derek schießt zurück, dass Dewey selbst ja auch nicht geholfen hat. Tatsächlich kam er erst dazu, als der Mörder schon weg war. Ist das vielleicht nicht verdächtig? Und aus heutiger Sicht ist es natürlich undenkbar, dass unter der Ghostface-Maske einer der Überlebenden des ersten Films stecken könnte. Aber 1997 konnte das bei diesem jungen Franchise noch niemand sicher sagen. Vielleicht war es ja wirklich Dewey. Vielleicht ist sein Humpeln ja wirklich nur gespielt. Angeblich ist das in dem dritten Skript die Auflösung gewesen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Verdacht die Autoren von Scary Movie beeinflusst haben könnte, aber dazu mehr wann anders. Die Morde haben jedenfalls den Campus erreicht und das wirkt sich erheblich auf die Stimmung aus. Chief Hartley fasst noch einmal zusammen, wie die neue Mordserie bisher aussieht und er notiert die Namen der drei Toten auf einer Tafel. Maureen Evans, Phil Stevens und Cece Cooper. Gail fragt, ob Cece der vollständige Vorname von Buffy war, und der Sheriff sagt nein, das ist ein Spitzname, eigentlich hieß sie Casey. Und die folgende Unterhaltung ist so spezifisch, dass ich schon wieder glauben könnte, dass der Plot während der Dreharbeiten tatsächlich kurzfristig umgeschrieben wurde. Gail schlussfolgert nämlich, dass der oder die neuen Personen unter der Maske die Mordserie aus Woodsboro nachspielen. Maureen heißt wie Maureen Prescott, die Mutter von Sydney. Phil Stevens steht für Steve Orth, den Freund von Casey Becker, dessen Tod Casey mit ansah, bevor sie wie ihre Namensvetterin Casey Cooper selbst dran glauben musste. Das kann doch kein Zufall sein. Und es erklärt auch, warum Derek nur verletzt, aber nicht getötet wurde. Denn in Woodsboro starben als nächstes Schuldirektor Himbry, dann Tatum Riley und dann Kenny, der Kameramann. Wenn Dereks Vor- oder Nachname mit einem von den dreien übereinstimmen würde, dann würde das in dieser Szene wohl erwähnt werden. Tatsächlich erfahren wir Dereks Nachnamen aber gar nicht. Und ich weiß nicht, ob es an den Rewrites lag oder ob dieser Plot von Anfang an als Red Herring gedacht war, aber diese Namensparallelen hören hier auch schon wieder auf. Was es umso verwirrender macht, dass sie bis hierhin überhaupt stattfanden. Ich meine, welchen anderen Grund sollten die beiden neuen Killer denn gehabt haben, um Maureen und Phil während der Stab-Premiere zu töten? Das geht irgendwie nicht auf.
Tja, das stimmt irgendwie, ja.
Aber noch was. Der Cast in dieser Szene gehörte im Grunde komplett zu einer Familie. Chief Hartley, wird nämlich gespielt von Louis Arquette, dem Vater von David, also Dewey's Schauspieler. Und David heiratete 2 Jahre später Courtney Cox, die dritte Darstellerin in dieser Szene. Zusammen waren die beiden aber bereits beim Dreh dieses Films. Das Verhältnis zwischen Sidney und Derek hingegen wirkt immer angespannter. Sie weist ihn zurück unter dem Vorwand, dass sie Angst um ihn hat, aber er weiß, dass sie vor allem Angst hat, dass sie einen Type hat und dass Derek tatsächlich der neue Billy ist. Und noch einmal, Derek wird gespielt von Jerry O'Connell. Dessen kanadische Superheldenserie Ultraman hieß im englischen Original My Secret Identity. Wer mit dieser Serie aufgewachsen ist, musste das zwangsläufig noch irgendwie im Hinterkopf herumspuken haben. Ist womöglich selbst das ein Hinweis? Nein, natürlich nicht, wenn überhaupt, ist es ein Red Herring, aber nicht uneffektiv. Wie auch Gales Charakterentwicklung. Die wird weiter anhand der anderen ReporterInnen gezeigt. Debbie fragt, ob sie Dewey trauen können, und Gale sagt, Dewey habe ein gutes Herz, im Gegensatz zu einigen von ihnen. Und da bezieht sich Gale selbst mit ein. Aber Debbie bleibt dabei. Wenn Ghostface die Ereignisse aus Woodsboro wiederholt, vielleicht stammt Ghostface dann ja selbst aus Woodsboro. Mit dem Wissen, wer diesmal Ghostface ist, gewinnt diese Zeile natürlich enorm. Und es ist auch gleichzeitig ein Hinweis. Denn Gale hat ja nie gesagt, dass der neue Killer die Morde aus Woodsboro nachstellt. Woher weiß Debbie das also?
Stimmt, das kann sie eigentlich gar nicht wissen.
Es sei denn, sie ist es selbst.
Und sie ist ja auch aus Woodsboro, wie wir viel, viel später erfahren.
Ganz genau. In der Mensa hat Mickey mittlerweile einen neuen Verdächtigen, und zwar Randy. Wovon wir aber schnell abgelenkt werden, denn Derek imitiert jetzt Tom Cruise aus Top Gun, indem er Sidney vor allen Leuten ein Ständchen singt. I think I love you. Und dazu tanzt er von Tisch zu Tisch, während alle Anwesenden erfreut den Takt klatschen.
Und das war die Szene, die im Casting gemacht werden musste, wenn man Derek spielen wollte.
Ja, und das ist interessant. Denn in der früheren Drehbuchfassung, die geleakt wurde, war es Mickey, der hier Halle eine gesungene Liebeserklärung gibt. Und zwar Whitney Houstons I Will Always Love You aus Bodyguard. Und später kam dann heraus, dass Derek und Halle die Killer waren, angeleitet von Billy Loomis Mutter, also quasi drei. Das Problem an dieser Geschichte ist eben das Casting. Denn wenn die Schauspieler für Derek diese Szene hier spielen und singen mussten, also I think I love you singen mussten, dann spricht das dafür, dass das geleakte Skript wirklich nur ein Dummy war und nie die finale Version.
Stimmt.
Ich habe eine Theorie, ich kann die nur leider nicht belegen. Ich vermute, dass tatsächlich das echte Skript geleakt wurde. Mit I think I love you und mit Mickey und Debbie als die Killer. Und dass Kevin Williamson daraufhin dann ganz bewusst, ganz schnell ein falsches Skript angefertigt hatte und das dann ebenfalls geleakt hatte, damit sich das schneller verbreitet und alle nur über das falsche Skript reden und niemand mehr über das echte. Also das ist meine Theorie.
Das wäre wahnsinnig schlau.
Ja. Und ich sag mal, es passt dazu, dass hier Plots im Sande verlaufen, wie zum Beispiel eben diese Namensparallelen zu den Opfern im ersten Film. Und es würde dazu passen, dass Wes Craven sich beschwert, dass er die Drehbuchseiten erst so spät bekommen hat.
Ja.
Aber man weiß es
Und es würde
natürlich
dazu
nicht.
passen, dass die Schauspieler von Derek offenbar schon im Casting diese Szene machen mussten.
Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist nur Spekulation von mir. Um zu zeigen, wie ernst es Derek ist, gibt er Sidney die Halskette mit den Buchstaben seiner Studentenverbindung ein absolutes Tabu. Dann ein Interview mit Tori Spelling, in dem sie versehentlich den kompletten Plot des Films spoilt. Ja, ich spiele ein Mädchen, das rausfindet, dass ihr Freund der Mörder ist und dann am Ende passiert dann dies und das und jenes und es ist herrlich naiv. Dieses Interview bringt Randy und Dewey dazu, über den Stab-Film zu sprechen. Und wir erfahren, dass Dewey darin gespielt wird von David Schwimmer, also natürlich einer der Co-Stars von Courtney Cox in Friends. Dann sehen wir eine weitere von Robert Rodriguez gedrehte Szene, in der Tori Spellings Sidney auf Luke Wilsons Billy trifft. Und es ist so lustig, wie fake die Szene im Vergleich zu Scream 1 wirkt. Wie eine VHS-Kopie einer VHS-Kopie. Das lässt die von Craven gefilmten Szenen, die ja nicht weniger erfunden waren, im Vergleich deutlich realistischer aussehen. Was der Verisimilitude von Scream 2 sehr hilft. Randy und Dewey gehen weitere Verdächtige durch und Randy kommt auf Mrs. Voorhees zu sprechen, die Mutter von Jason. Und auf Gail, die skrupellose Reporterin, die vielleicht bloß ihr nächstes Buch vorbereiten will. Ein weiterer Verdächtiger ist Mickey, den Randy nur ausschließt, weil er selbst dann auch verdächtig wäre. Immerhin sind sich die beiden Figuren doch sehr ähnlich. Und Randy liegt hier goldrichtig. Denn, Spoilerwarnung, die Killer sind tatsächlich Mickey und eine Reporterin, die gleichzeitig die Mutter eines anderen Killers ist. Und dann spitzt sich die Lage auch schon wieder zu. Sydney unterhält sich mit ihrem Theaterdozenten, gespielt von David Warner, der sich Jahre zuvor bei Wes Craven für die Rolle des Freddy Krueger beworben hatte, die dann ja an Robert Englund ging. Warner spricht ihr Mut zu für ihre Performance als Cassandra und dann folgt auch schon die Generalprobe. Der griechische Chor hinter ihr trägt braune Kapuzen und Masken, die antiken Statuen nachempfunden sind, aber natürlich auch nicht besonders weit vom Ghostface-Look entfernt sind. Und die Musik in dieser Szene ist ganz anders als der restliche Beltrami-Score. Da hört man halt wieder den Danny Elfman raus. Als Sydney dann die Ghostface-Maske zwischen den anderen Masken sieht, müssen wir uns zwangsläufig fragen, ob das echt war oder ob Sydney sich das nur eingebildet hat. Und das löst der Film bis zum Ende nicht auf.
Ja, ich denke, wenn da ein Ghostface gewesen wäre, dann hätten es die anderen mitbekommen. Es kann aber natürlich sein, dass einer der anderen Mitschüler in Wirklichkeit Ghostface ist, in dieser Szene eigentlich eine andere Maske trägt, aber trotzdem korrekt dargestellt wird. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Derek taucht auf, um ihr beiseite zu stehen, und das macht ihn natürlich schon wieder verdächtig. Die anderen Überlebenden aus dem ersten Film, Jerry, Randy und Gail, sitzen mit Gails neuem Kameramann Joel im Freien und spekulieren weiter. Wir erfahren, dass jemand Nacktfotos von Gail geleakt hat, und sie sagt, das war eine Fotomontage, ihr Kopf auf dem Körper von Jennifer Aniston, ein weiterer Co-Star aus Friends.
Und inspiriert von einer wahren Geschichte. Und zwar sind wohl kurz vor dem Dreh Nacktbilder von Courtney Cox im Internet aufgetaucht und hiermit eingeflossen.
Ja, aber auch die waren nur ein Fake, oder?
Soweit ich es verstanden habe, ja.
Als Gail auf ihren toten Kameramann aus Woodsboro zu sprechen kommt, will Joel nichts davon hören. Er verlässt die anderen, um Donuts zu holen, und damit macht er sich verdächtig, denn kurz darauf klingelt schon wieder Gails Telefon. Randy geht ran. Es ist Ghostface, und er macht klar, dass er die drei beobachtet. Und sie lassen sich drauf ein. Randy plappert immer weiter, damit Dewey und Gail alle Handys in Sichtweite kontrollieren können. Aber sie finden natürlich nur noch mehr Red Herrings. Und dann macht Williamson klar, dass niemand sicher ist. Wer dachte, dass Sydney, Randy, Dewey und Gail nach dem ersten Film für immer Plot-Armor haben, hat sich getäuscht. Randy wird von Ghostface in Joels Van gezerrt und brutal erstochen. Damit ist die Theorie, dass diesmal einfach nur eins zu eins die Morde aus Woodsboro wiederholt werden, auch hinfällig.
Ja, tatsächlich glaube ich, dass in diesem Moment der Ghostface mit der stärkeren emotionalen Bindung zu Billy unter der Maske steckt,
Das ist
weil
gut möglich.
Randy kurz vorher über Billy herzieht und damit quasi sein Todesurteil unterschreibt. Also ne, hier die Szene folgt auch ganz klar den Regeln der Fortsetzung, also mehr Blut und Chaos
Ja, ja.
und es ist eine ganz klare Übertötung, würde ich jetzt mal sagen. Also Übertötung im Englischen Overkill ist ein Begriff aus der Kriminalstatistik und den benutzt man, wenn bei einem Tötungsdelikt der Angreifer gegenüber dem Opfer deutlich mehr Gewalt anwendet, als er müsste, um zu töten.
Ja, also unverhältnismäßig viel.
Genau. Also zum Beispiel so wie hier X Messerstiche statt ein oder zwei.
Ja.
Und deutet meistens auf eine persönliche Beziehung hin.
Das ist übrigens auch eine der Szenen, die Craven bewusst übertrieben blutig gedreht hatte, um dann hinterher von der MPAA heruntergehandelt zu werden. Und naja, Dann wurde er halt nicht heruntergehandelt.
Upsi.
Aber auch darüber hinaus ist Randys Tod ein herber Verlust für den Film. Und auch für die Reihe im Ganzen. Denn auch wenn Jamie Kennedy, der Star aus Malibu's Most Wanted und Son of the Mask, privat ein ziemlicher Vollhonk zu sein scheint, so war Randy doch die Identifikationsfigur für die ganzen klugscheißenden Filmfans im Publikum. Und auch wenn die Fortsetzungen immer wieder versucht haben, diese Lücke mit anderen Figuren zu füllen, so hat doch niemand von ihnen jemals wieder den Status von Randy erreicht. Aber es gibt ja noch einen anderen wiederkehrenden Charakter aus dem ersten Film, Cotton Weary. Er trifft sich jetzt mit Sidney, weil er ihr anbieten will, ebenfalls von seinen 15 Minutes of Fame zu profitieren, weil eine bekannte Fernsehjournalistin ihn nur dann interviewen will, wenn Sidney auch mit dabei ist. Das Timing macht jetzt natürlich ihn verdächtig und seine Gier nach Spotlight lässt ihn auch nicht gerade sympathisch erscheinen. Aber tatsächlich ist er unschuldig. Also gut, im geleakten Skript hat er am Ende einen Sinneswandel und tötet Gale, aber das war wahrscheinlich genauso falsch wie die I Will Always Love You Szene. Auch Sidneys Bodyguards und Chief Hartley konzentrieren sich jetzt auf Cotton, aber sie können ihm nichts nachweisen und lassen ihn frei. Eine Szene, die daran erinnert, wie die Cops in Woodsboro seinerzeit Billy Loomis nach dessen Festnahme wieder laufen lassen mussten. Gale wird erst von Debbie konfrontiert, dann von Joel, der jetzt kündigt, er will nicht der Nächste sein. Und es ist Dewey, der jetzt Gales Entschuldigung annimmt und ihr Halt gibt. Die Chemie zwischen den beiden flackert wieder auf. Aber nicht nur ihre Beziehung bekommt neuen Wind, auch die Ermittlungen in der Mordserie. Wenn der Mörder sie die ganze Zeit beobachtet hat, vielleicht wurde er ja auch selbst beobachtet, zum Beispiel von einer Kamera. Sie gehen Joels Aufnahmen in einem Hörsaal mit Fernseher durch. Und das Broken Arrow-Thema zeigt uns, dass sich die beiden dabei immer näher kommen und tatsächlich endet die Szene auch in wildem Geknutsche. Doch das wird jäh unterbrochen, als sich ein weiterer Fernseher einschaltet. Darauf sehen wir Sissy und Randy, bevor sie getötet wurden. Material, das nur Ghostface selbst aufgenommen haben kann. Plötzlich ändert sich das Bild und Gale und Dewey sehen sich selbst live in diesem Moment. Sie sehen Ghostface im Vorführraum und nehmen die Verfolgung auf, aber Dewey stolpert über seine eigenen Füße und die maskierte Gestalt jagt jetzt Gale durch das Gebäude, womit wir schon wieder bei Prom Night sind. Gale landet in einem Tonstudio und sie sieht Ghostface durch eine Scheibe hindurch. Sie versteckt sich zwischen ein paar schallschluckenden Wänden und wir wissen nie, ob der Killer sie gleich hat oder nicht. Randys Tod und das geleakte Skript lassen uns glauben, dass auch Gale sterben kann. Die Szene ist spannend wie bei Hitchcock. Dann sieht Dewey sie durch die schalldichte Glasscheibe und fast glauben wir, dass er jetzt tatenlos zusehen muss, wie der Killer sie angreift. Aber dann kommt es genau andersrum. Und Gale ist machtlos, als Ghostface von hinten auf Dewey einsticht. Jetzt, wo die Kopien der Morde aus Woodsboro aufgehört haben, scheint sich der Mörder darauf zu konzentrieren, die Überlebenden des ersten Films der Reihe nach zu beseitigen. Gale schafft es allerdings, die Tür mit einem Regal zu blockieren und sie ist erst einmal in Sicherheit. Womit das nächste potenzielle Opfer wieder mal Sydney ist. Sie verabschiedet sich von Derek und wird zusammen mit Hallie in Sicherheit gebracht. Dann wird plötzlich Derek umzingelt. Aber keine Sorge, das ist nicht Ghostface, sondern nur die Strafe dafür, dass er Sidney seinen Burschenschaftsanhänger geschenkt hat. Die anderen ziehen ihn bis auf die Unterhose aus, fesseln ihn an ein Requisit aus Sidneys Theaterstück und amüsieren sich auf seine Kosten. Plötzlich stellt sich heraus, dass Sidneys Bodyguards nicht viel taugen, denn Ghostface taucht plötzlich an ihrem Auto auf, zerrt die beiden aus dem Wagen, bringt einen von ihnen um und tötet den anderen mit seinem eigenen Wagen. Sidney und Hallie sind dabei immer noch auf dem Rücksitz. Nach dem Crash kommen sie als erstes wieder zu sich und schleichen sich in einer nervenzerreißenden Szene an dem Maskierten vorbei, der bewusstlos den Weg in die Freiheit versperrt. Sie schaffen es, aber Sidney überreizt ihre Hand. Sie will nicht gehen, ohne dem Mörder die Maske abzunehmen, doch jetzt ist er wieder wach und nimmt erneut die Verfolgung auf. Hallie erwischt er. Auch Gale ist noch nicht in Sicherheit. Sie läuft Cotton über den Weg und dessen Hände sind blutverschmiert. Er sagt, das sei nur, weil er Dewey gefunden hat. Aber sie läuft trotzdem vor ihm davon, zum nächsten öffentlichen Telefon. Sie schubst Debbie beiseite und ruft die Polizei an, um denen mitzuteilen, dass Cutten der Mörder ist. Sydney hingegen läuft zurück zum Campus. Ein Gebäude, in dem sie sich auskennt und sicher fühlt. Das Theater. Es ist verlassen, aber irgendjemand hat den Elfman-Score wieder eingeschaltet. Plötzlich richtet sich ein Scheinwerfer auf Sydney und das Bühnenbild verändert sich. Wände werden heruntergefahren, die Sydney den Weg versperren. Sie findet erst Dereks Polohemd, dann Derek, immer noch an diese Sonne gefesselt und jetzt auch noch mit Lippenstift beschmiert. Sie beginnt seine Fesseln zu lösen, aber dann kommt Ghostface dazu. Er nimmt die Maske ab, es ist Mickey. Und er rät Sydney davon ab, Derek zu befreien, seinen Komplizen. Derek streitet alles ab, aber Sydney zweifelt etwas zu lange. Und Mickey zieht eine Pistole, erschießt ihren Freund und erklärt dann seinen Plan. Er versucht gar nicht mit den Morden davonzukommen. Er will gefasst werden. Er will einen Prozess, der ihn zum Star macht. Genau wie Cotton geht es auch nur ihm nur um den Ruhm. Er will die Filme für seine Taten verantwortlich machen und dann freigesprochen werden. Und er hört sich so gerne selbst reden, dass Sydney sich von ihrem Schock erholen kann. Sie dreht den Spieß um, greift ihn an und er vergleicht ihren Kampfgeist mit Linda Hamilton. Doch was ist das? Auch Derek arbeitet nicht alleine und er kündigt an, dass seine Partnerin jetzt zu ihnen kommt. Es öffnet sich eine Tür und herauskommt Gail? Aber das ist nur ein weiterer Fake-Out, denn sie wird mit einer Pistole bedroht. Von Debbie Salt. Das ist allerdings gar nicht ihr echter Name. Sie ist Billys Mutter. Und ihr wahrer Name ist Nancy Loomis. Auch wenn dieser Name hier gar nicht fällt. Den erfahren wir erst im Skript von Scream 4. Ausgesprochen wird er sogar erst in Scream 6.
Ich habe in Erinnerung, dass in diesem Film Sydney reagiert mit Mrs. Loomis.
Ja, aber der Vorname Nancy, der fällt hier nicht.
Ach so, ja.
Aber ja, das ist das erste Mal, dass Sydney die angebliche Debbie sieht. Die hatte sich bisher immer nur den anderen gezeigt, weil Sydney sie wiedererkennen würde. Und genau das passiert halt jetzt hier. Und dann eskaliert alles immer weiter. Nancy tötet Mickey, aus dessen Waffe sich ein Schuss löst, der Gail trifft. Nancy hat nicht so ein kompliziertes Motiv wie Mickey, der für sie nur Mittel zum Zweck war. Sie will einfach nur Rache, weil Sydneys Mutter ihre Familie mit ihrer Affäre zerstört hat. Und sie will Rache für den Tod ihres Sohnes. Dafür muss Sydney sterben. Aber die hat jetzt wieder das Glück des Final Girls. Sie schafft es, Nancy zu entkommen und das Bühnenbild des Theaterstücks zu nutzen, um die Mörderin zu verschrecken und sie mit Styropor-Steinquadern außer Gefecht zu setzen. Natürlich nur vorübergehend. Denn Slasher-Killer stehen immer wieder auf. Und so jagt Nancy jetzt Sydney mit einem Messer durch den Raum, bis plötzlich Cotton auf der Bildfläche erscheint. Sydney erklärt ihm, was bisher geschah, und Nancy appelliert an Cottons Gier nach Ruhm. Wenn sie Sydney tötet, dann steht Cotton niemand mehr im Wege. Er wäre dann der einzige Überlebende, der Star der Geschichte. Kurz zögert er, und im geleakten Drehbuch hat er dann ja auch tatsächlich einen Heel-Turn hingelegt. Aber nicht so im Final Shooting Script. Da schießt er jetzt auf Nancy, wenn auch erst nachdem Sydney dem gemeinsamen Interview zustimmt, das er die ganze Zeit wollte. Sie nimmt ihm die Pistole ab, um Nancy die Anti-Jumpscare-Kugel zu verpassen, aber der Jumpscare kommt stattdessen von Gail, die immer noch lebt, und dann steht plötzlich Mickey wieder auf und Sydney und Gail schießen gleichzeitig ihre Magazine leer. Danach richtet Sydney die Waffe auf Nancy und schießt ihr in die Stirn, just in case. Und das ist nicht mehr Notwehr.
Nope.
Joel kommt zurück, um Gail für den Abschlussbericht zu filmen, aber sie lässt das Mikrofon fallen, als sie mitbekommt, dass auch Dewey überlebt hat. Sie läuft zur Liebe ihres Lebens und steigt mit in den Krankenwagen, statt vor die Kamera zu treten. Sydney wird umringt von anderen Journalisten, aber sie verweist den Pulk an Cotton. Der will doch die Aufmerksamkeit, dann soll er sie ruhig haben. Er nutzt die Gelegenheit, um die Exklusivstory an den Meistbietenden zu verhökern. Und er sagt nur so viel, it would make a hell of a movie. Als Mid-Credits-Szene gibt es noch einen Jumpscare von Ghostface, bevor uns eine Less-than-Jake-Pop-Punk-Cover-Version von I Think I Love You wieder Energie gibt. Aber Cotton hat recht. Scream 2 ist wirklich a hell of a movie. Nicht so gut wie der erste, aber eine der besten Slasher-Film-Fortsetzungen. Was uns jetzt zum Ranking bringt.
Also ich stimme dir zu, er ist nicht so gut wie Scream 1.
Also der erste Scream ist auf Platz 5. Und ja, wir sind uns einig, dass Scream 2 darunter gerät. Die Frage ist, wo unter Scream die Fortsetzung landet. Also Texas Chainsaw Massacre finde ich besser und bahnbrechender. Gar keine Frage. Friday the 13th, der erste, ist natürlich eine interessante Parallele wegen, naja, Mrs. Voorhees und Mrs. Loomis.
Ja, die Parallele macht Scream ja im Grunde selber auf, ne?
Ja. Dann haben wir Final Girls und Totally Killer. Happy Death Day. Also Happy Death Day ist, glaube ich, mein Floor. Also Scream 2 finde ich besser als Happy Death Day. Aber ob der jetzt die neue Platz 7, 8, 9 oder 10 wird, das überlasse ich dir.
Ich würde sagen, Final Girls ist schwächer, weil der, naja, es ist halt auch eine Satire eines Genres, was Scream irgendwie auch ist, und das macht Final Girls in meinen Augen automatisch schlechter, weil es nicht so originell ist wie Scream.
Dafür spielt Final Girls besser mit dem Medium Film. Also mit den Rückblenden, wo dann sogar die Ortseinblendungen physisch mit da sind und so Gags wie diese Time Loop, die so lange dauert, wie der Film eben dauert. Aber ja, Scream 2 macht das auf ganz andere Art und Weise.
Ja, ich finde Scream 2 halt immer noch bahnbrechender. Also, ne, kein Vergleich zu Scream 1, aber dieses Regeln eines Genres etablieren, erläutern und dann umsetzen, finde ich schon cool. Das macht Scream ja auch bis
Ja,
heute.
das stimmt. Also zwischen Friday the 13th und Final Girls?
Ja, neuer Platz 8.
Ja.
Cool.
Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Habt eine schöne Woche.
Und habe eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ich muss ganz kurz dazwischen grätschen, weil ich griechische Buchstaben. Mir ist gerade ein sehr schlechter Witz dazu eingefallen. Möchtest du ihn hören?
Ja, bitte. Ich will immer schlechte Witze hören.
Was macht denn das Lamm da in der Viehherde?
Wie?
Ja, Grüße gehen raus an alle Physikstudierenden.
Ja.